Guten Morgen in dieser Celebration. Wunderschön, bist du da in dieser dramatischen Serie. Nicht wahr? Am liebsten würde man einfach Film schauen, oder? Wenn man das sieht, der Trailer. Come on. Und heute geht es darum, um die Frage, gibt es Dämonen? Letzte Woche hat Thierry darüber geredet, wie kann ich widerstehen oder wie kann ich kämpfen? Er hat uns das Haus mitgegeben. Und was ist, wenn du immer wieder kämpfst und du merkst, es kommt nicht zu einem Durchbruch? Und dann ist die Frage, ja, gibt es denn eigentlich Dämonen? Und vielleicht ist es, löst es dir bei dir die Frage aus, vielleicht löst es Kopfschütteln aus, denkst du, spinnst du eigentlich? Dämonen gibt es doch nicht. Vielleicht denkst du, ja, gibt es auch schon irgendwo, keine Ahnung. Vielleicht hast du selber schon Erfahrungen gemacht. Deine Erfahrungen sind vielleicht ganz verschieden, aber heute wird es das Thema sein und wir schauen, was sagt die Bibel über das Thema Dämonen. Vielleicht bist du schon lange Christ und bist irgendwie umgegangen oder hast dich nicht so mit dem Thema beschäftigt, weil es irgendwo auch ein bisschen scary ist. Und lass uns mal hineinschauen, was Jesus sagt im Lukas 9, wie das er sich gegenüber der dämonischen Welt positioniert. Da steht, Jesus rief seine 12 Jünger zusammen. Also wenn du Leute zusammenrührst, dann würde ich noch etwas sagen. Das machst du nicht einfach so, by the way. Da war wirklich Intention drin, das war eine Absicht drin. Und dann, was hat er für eine Absicht gehabt? Er gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Also er hat ihnen Macht gegeben über die Dämonen, er hat ihnen Macht gegeben, die Dämonen auszutreiben. Also Dämonen gibt es, ist ein klarer Fall. Okay, tschüss zusammen. Ist beantwortet. Nein, wir gehen natürlich noch ein bisschen rein. Ja, wie gehen wir denn um, wenn wir wissen, dass sie da sind, dass es überhaupt gibt? Vielleicht denkst du, ja, Dämonen, das waren auch nur die Apostel, die die austrieben. In Markus lesen wir, Zeichen von denen, die glauben, ist, dass sie Dämonen austreiben. Also wenn du heute Morgen hier hockst, heim hockst, Livestream, und du bist gläubig, du sagst, du glaubst an Jesus, dann ist es ein Zeichen von dir, dass Dämonen gehen. Du hast die Autorität über Dämonen, du hast die Autorität, Kranke zu heilen. Und wieso gehen wir manchmal das Thema nicht so einfach an, wie das Jesus gemacht hat? Wir lesen doch viel oder ein paar Stellen in der Bibel, wie Menschen besessen waren von Dämonen. Jetzt vielleicht, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn du das Wort hörst, so oder irgendwie so ein böser Dämon, oder, der in einer Person drin ist und dann sie manifestieren. Das ist vielleicht das Bild, das du hast und du denkst, ja, bei mir gibt es das ja gar nicht. Also ich komme jetzt auch nicht so in die Nähe von Dämonen, oder, weil hat sich noch niemand so manifestiert. Und der Text heisst eigentlich ursprünglich von besessen sein, heisst eigentlich nicht Besitz, im Sinne von Besitz, das ist, Dämonen haben die besitzt, die Person, sondern sie haben Einfluss gehabt auf die Person. Das ist eine Frage vom Einfluss. Was ist es für ein Einfluss? Die Bibel sagt, dass wir ein Haus sind. Du bist ein Tempel vom Heiligen Geist. Wenn du sagst, du glaubst an Gott, dann bist du ein Tempel, dann bist du ein Haus. Ich habe dir ein Haus mitgebracht. Ein wunderschönes Haus. So. Nettes Häuschen irgendwo. Und die Bibel sagt, du bist ein Haus vom Heiligen Geist. Wenn du jetzt unter dem Einfluss, unter dem dämonischen Einfluss stehst, oder ja, dämonischen Macht, dann ist das, wie wenn deine Tür offen ist. Du musst das nächste Bild mitbringen, das Haus mit der offenen Tür. Pum. Genau. Dein Haus ist offen für das, was der Feind tun will. Und das, wegen dem, wenn jetzt ein Feind dort reinkommt, wenn ich jetzt hier als Räuber sage, super, hier ist die Tür offen, geh jetzt hier mal rein, geh schauen, schönes Sofa, geh hier mal rein, dann bin ich immer noch nicht Besitzer von diesem Haus. Wenn du der Besitzer bist, von deinem Haus und ich komme in dein Haus rein, bin ich dann nicht plötzlich Besitzer. Aber ich kann beeinflussen, was da drin abgeht. Ich kann Sachen stellen, ich kann Sachen zerstören. Wenn ich ein Räuber bin, dann kann ich deine Sachen kaputt machen. Das ist genau die Absicht, die der Teufel hat bei uns Menschen. Und vielleicht sagst du, ich bin schon lange Christ. Bei mir hat das keinen Platz mehr. Bei mir haben Räuber gar keinen Platz mehr in meinem Haus. Da wohnt Jesus. Pum. Grundsätzlich mal eine gute Einstellung. Du musst wissen, dein Geist ist neu, wenn du wiedergeboren wirst, dann ist dein Geist, es gehört das immer wieder, wenn wir Taufe machen, dass dein alter Mensch der stirbt und ein neuer Mensch wird geboren. Dein Geist der wird neu. Jetzt hast du aber noch eine Seele und den Körper. Der Körper wegen dem ist bisher noch keiner neu geworden. So viel mir ist, nach einer Taufe, wenn ein Mensch raufkommt aus dem Wasser, ist er nicht gleich, ein anderer Mensch. Oder? Ein neuer Körper. Und die Seele ist genau gleich. Und dort drinnen sind deine Erfahrungen, deine Emotionen, deine Gefühle, deine Entscheidungen, die du triffst, all deine Werte, all das. Das ist irgendwo eine Seele, oder? Und der Geist, der ist neu, der ist eins mit Gott. Und die Seele, die will sich immer wieder bemerkbar machen. Und lass uns reintauchen in Johannes 8, was Jesus dort sagt zu den Juden. Also, die an ihn geglaubt haben, dass sie dann zumal die Gläubigen waren. Man könnte sagen, die messianischen Juden, die haben an Jesus geglaubt. Das wärst heutzutage, wärst es du, wenn du an Gott glaubst. Und Jesus sagt dort zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Das ist noch krass. Also wenn du das tust, was Jesus sagt, dann bist du Jünger. Umgekehrt, wenn du nicht das tust, was Jesus sagt, dann bist du nicht Jünger, dann bist du nicht sein Nachfolger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Das sagt er zu den Juden, die gläubig waren, die ihn schon kennt haben, die ihn schon an ihn geglaubt haben. Und er sagt, schau, du wirst die Wahrheit erkennen, wenn du das einfach tust, was ich sage, dann wirst du, dann bist du mein Jünger und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich befreien. Also wir brauchen Befreiung. Das lese ich hier raus. Das ist das, was Jesus sagt, wir brauchen Befreiung. Was die Juden in diesem Moment nicht realisiert haben, ist die geistliche Dimension. Es steht nämlich im nächsten Vers, steht Johannes 8,33, aber wir sind Nachkommen von Abraham und niemals Sklaven gewesen. Das könnte ja quasi so eine Aussage sein, hey, ich bin doch Christ, ich bin doch irgendwie gehört zu deiner Familie, ich bin doch kein Sklave. Wandern Sie ein. Wie kannst du das sagen, ihr sollt befreit werden? Sie haben es nicht verstanden, warum müssen wir frei werden? Von was müssen wir frei werden? Was sie nicht gesehen haben, also die Aussage der Juden, zeigt mir, dass sie die geistliche Dimension nicht wahrgenommen haben. Sie sehen nur, okay, unsere Vorfahren sind von irgendeinem Abraham, und dann sind wir von dem abgestammt und dort hat es keine Sklaven gegeben. Also sind wir nicht Sklaven. Sie sehen nur visuell, was physisch, die physischen Menschen. Was sie nicht sehen, ist die geistliche Realität. Was dort passiert, kannst du mal den nächsten Slide bringen. Bumm. Die geistliche Dimension. Wenn du eine offene Tür hast, es gibt eine geistliche Realität, Dämonen. Und sie haben hier das Kreuz aufgestellt, für die, die jetzt gerade schnell Angst hatten. Es geht heute ums Kreuz und nicht um Dämonen. Es geht an sich ums Kreuz, um Kraft vom Kreuz. Aber im Licht vom Kreuz, wenn wir uns gleich beschäftigen, was ist das, was der Feind will tun? Er steht vor deinem Leben, vor deinem Haus und er will dort reinkommen, zerstören. Lass uns schauen, was Jesus antwortet. Was hättest du jetzt für eine Antwort gegeben? Überleg das mal, was hättest du den Juden für eine Antwort gegeben? Wieso sollte er mir frei werden? Oder? Das ist so ihre Aussage. Und Jesus sagt, Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Also du brauchst Freiheit. Du musst befreit werden. Vielleicht hast du Angst, Wut, Trauer in deinem Leben, Hass auf Personen, Schwermut, Sucht in deinem Leben. Das sind alles so Sachen, die sich reinschleichen. Manchmal nicht von einem Tag auf den anderen. Manchmal passiert ein dramatisches Ereignis. Und dann kommt das rein. Manchmal kommt es aber schleichend, baut sich auf in deiner Ehe, in Beziehungen, im Chef, im Arbeiten. Und Jesus sagt denen rein, wenn wir den nächsten Slide bringen, ganz klar, was die Juden sehen, wir sind Nachkommen von Abraham, wir stammen aus dieser Familie. Jesus sagt, schau, wer sündigt, ist ein Sklave und darf nicht in der Familie bleiben. Das betrifft uns alle. Jeder, der gesündigt hat, darf nicht in der Familie von Gott bleiben. Also es ist nicht eine Frage, von wo du abstammst, sondern es ist eine Frage von der Sünde. Und das Recht hat nur der Sohn, der euch frei macht von der Sünde, also in der Familie zu bleiben. Jesus ist von den Juden abgestammt, aber er ist auch Gottes Sohn gleichzeitig. Und er ist fehlerfrei, sündenfrei. Und darum hat er in dieser Familie darf er bleiben, ohne zu sterben. Und er ist der, der uns von der Sünde frei machen kann. Er ist der Einzige. Es hat keiner geschafft vorher und es wird es auch niemand schaffen, uns frei machen von der Sünde. Also es ist eine Frage von der Sünde, die uns davon zerstören, die uns davon gefangen nehmen. Ja, Sohn. All diese Sachen, wenn wir die zulassen und du kannst Jesus nachfolgen, du kannst sagen, Jesus ist in meinem Leben drin und du lässt plötzlich die Sünde zu, plötzlich lässt du die Sachen zu, wenn du nicht aufpasst. Und wie wir vorhin gesehen haben, der Feind, der lauert eigentlich um dein Leben herum, der geht immer wieder rum und schaut, wo gibt es Angriffsstellen, wo kann ich rein, wo gibt es irgendwo ein offenes Türchen, wo ich da rein kann. Das ist die Realität, wo wir drinnen stehen. Der Feind wird immer wieder uns zur Sünde verführen, damit er reinkommen kann. Wir schauen dann auch noch genauer an, warum er eigentlich über die Sünde reinkommt. Aber die dämonische Welt, die macht sich stark in dem, dass sie durch die Sünde in unser Leben hineinkommt. Irgendwelche Sucht, Pornosucht, Lügen, nicht in Wahrheit drin sein, Passivität, geistliche Passivität, keine Nächstenliebe. Das sind alles Sachen, wo wir denken, ja, Gott ist schon lieb. Und Freunde, heute Morgen, ich will mit dir reden im Sinn von auf Augenhöhe, nicht von oben ab als ein Freund und als meine Geschwister, als Nachfolger von Jesus. Verstehst du? Und es geht jetzt nicht darum, mit dem Thema Sünde. Man hat manchmal das Gefühl, oh, jetzt kommt er oder jetzt kommt der Finger. Es geht mir nicht um das. Lass uns erkennen, was sind Eigenschaften von der Sünde. Die Sünde führt immer zur Zerstörung. Am Schluss, wenn du nicht aufpasst, kannst du mal das nächste Bild bringen von diesem Haus. Dein Leben, der Teufel ist gekommen, um zu zerstören. Dein Haus wird irgendeines Tages so aussehen, wenn du nicht aufpasst. Das ist sein Ziel. Im Johannes 10,10 lesen wir, der Teufel kommt, um zu zerstören, zum stellen und zum töten. Das ist sein einziges Ziel, seine einzige Aufgabe. Bei Christen, bei Nicht-Christen, bei jedem Menschen, überall. Darum ist er da. Das ist seine Existenzsinn. Und er probiert bei unserem Leben, die von Jesus wegzubringen, durch Sünde, die von Jesus zu entfernen. Weil er weiss, bei Jesus hat er keine Chance. Wenn du nicht bei Jesus bist, dann wirst du unbesiegbar. Und darum kommt er schleichend, kommt Sünde rein. Und der hat Zeit, verstehst du, der hat so viel Geduld. Das ist eine Eigenschaft, und wahrscheinlich hat er mitgenommen vom Himmel, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der hat eben Geduld. Der hat Geduld, und dann lässt er dich machen. Und wenn du stark bist, dann lässt er dich mal ein bisschen. Und dann kommt er irgendwann, wenn es hart wird, wenn es anstrengend wird, in deiner Familie, die Kinder vielleicht klein sind, du bist müde, du magst nicht mehr, du bist vielleicht schon ein paar Jahre in der Ehe drin. Und dann plötzlich kommen so die Situationen, die Season, die Life-Season, wo du drinnen stehst, wo du merkst, jetzt wird es einfach ein bisschen, es wird shaky. Oder plötzlich im Job passiert etwas, verändert sich etwas und dort merkt er, ah, jetzt ist so ein guter Moment. Und er, pum, kommt rein. Und das ist sein Ziel. Und er will schlussendlich, dass dein Leben so zerstört wird. Und jetzt sind wir in einem Dilemma. Wir wissen eigentlich, wir glauben an Jesus, wir wollen ihm nachfolgen. Und auf der anderen Seite merken wir, wir tun eigentlich gar nicht immer nur das, was er uns sagt. Wir haben vorhin gelesen, wenn du das tust, was Jesus sagt, dann bist du jünger. Ja, bist du jetzt jünger oder nicht? Wer kann heute Morgen 100% sagen, ich bin Jünger von Jesus, mache immer das, was er sagt? Immer. Weißt du, wer hat die Hand aufgehauen? Nein, ist ja logisch. Das ist ein Dilemma. Der Paulus sagt das auch. Römer 7, wir lesen. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Also er will das Böse nicht tun, gleich macht er es. Wie manche Eltern, Vater oder Mutter hat sich vorgenommen, ich will eigentlich ein Liebe sein und ich will Geduld haben mit meinen Kindern und gleich jetzt irgendwie am liebsten würde ich ein Papuchi geben, oder? Würdest du irgendwie... Weil es einfach nervt, das triggert, der rote Punkt, oder? Der rote Knopf. Und dann ist genau die Situation, und du versündigst dich plötzlich, kommen Sachen rein, die du eigentlich gar nicht willst. Wir lesen nachher weiter in dem Römer, oder? So wunderschön, lese die Stelle unbedingt die Woche noch. Römer 8, Vers 4, der steht so: Kann ich sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat? Also, wenn ich unter der Herrschaft von Jesus stehe, wenn er mein Herr wird, dann kann sich das Gesetz von Gott erfüllen, was Jesus für mich gemacht hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Also wenn der Geist von Gott dein Leben davon beeinflussen, dann wirst du nicht mehr sündigen. Das ist die Folge davon, vom Geist von Gott. Die Frucht vom Geist ist Liebe, Freude, Frieden. Also als Vater, als Mutter hast du Zugang zu Liebe, Freude, Frieden. Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Das ist eine Frucht vom Geist. Also wenn du unter der Herrschaft vom Geist stehst, dann wird es plötzlich in dein Leben hineinkommen. Römer 8, Vers 5, da steht, wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Und hier, liebe Herr und Frau Schweizer, da bin ich drinnen. Wie oft fokussieren wir uns, hey, ich will mein Leben aufbauen, du bist Creator von deinem Leben. Das ist so eine brutale Lüge. Gott ist der Schöpfer von deinem Leben, nicht du. Das ist das, was wir immer wieder hören. Du musst dein Leben aufbauen, du musst deine Zukunft aufbauen. Ja, das stimmt. Du hast Verantwortung für das, was Gott dir gibt. Aber Herr ist immer noch Gott, wenn du Jesus nachfolgst. Überleg dir mal. Du musst nicht aufhören. Ist Jesus wirklich der Herr von deinem Leben? Immer. Darf er bestimmen, wo dein Leben wird hergehen? Darf er bestimmen, wie sich deine berufliche Karriere wird entwickeln? Darf er das? Darf er sagen, komm von dort weg, komm hier. Darf er sagen, wie du deine Beziehungen lebst? Das ist plötzlich spannend, oder? Dann merkst du, stimmt, das habe ich vielleicht gar nicht gefragt. Ich mache einfach mein Leben. Und wir bauen unser Leben aufbauen, als wären wir die Herren von unserem eigenen Leben. Und Jesus sagt ganz klar, schau, wenn du unter der Herrschaft von Jesus stehst, dann ist er Herr, der dein Leben einfach bestimmen. Wir lieben es zu singen, hey Gott, du bist ein guter, vergebender Gott, ein liebender Gott. Aber wenn der Gott dann plötzlich sagt, so, also, dann vergib mal deinem Nachbarn dort. Ah, oh, weiss, du bist ein gnädiger Gott, Gott vergib mir immer wieder. Das höre ich so oft. Und wir denken, ja, ich bin halt noch nicht so. Ich bin halt nicht, ich kann jetzt halt noch nicht vergeben, aber Gott vergib mir das schon. Jesus ist ganz klar, Jesus sagt, wenn nicht dir so vergeben, dann vergisst du auch. Wenn du nicht vergisst, vergib ich auch nicht. Das sind die Prinzipien vom Reich von Gott. Und wie gesagt, Gott hat eine Vision. Es geht mir jetzt nicht darum, Druck aufzusetzen und mit dem Finger zu zeigen, sondern es ist eine Vision dahinter, eine Vision für Freiheit. Gott will dich in eine Freiheit, in die Sieg hineinführen. Und die geht nur über den Weg, dass wir gehorsam sind, dass wir das tun, was er von uns verlangt. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Also wenn der Geist von Gott dich leitet, dann richtest du dich nach dem Willen von Gott aus. Nachher steht, wozu uns, in Römer 8,6, wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt Tod. Wir sind vor dem Haus. Dein Leben soll so aussehen, aus der Sicht vom Teufel. Gott hat eine andere Vision für dein Leben. Er will, dass du Leben hast, im Überfluss, dass du im Sieg lebst. Aber es geht nicht über alle Wege. Es gibt einen Weg. Gehorsam. Das machen, was er sagt. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Also ich nehme daraus heraus, die sündige Natur bringt den Tod. Das ist eine Frucht vom Satan. Er kommt zum Töten, zum Zerstören. Das ist Frucht vom Satan. Das kannst du mir den nächsten Slide bringen. Folgen wir aber am Geist. Die Frucht vom Geist ist Leben und Frieden. Das ist das, was er verspricht. Römer 8, 7 bis 8. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung Gott gegenüber. Und das ist so brutal. Also eigentlich nur, wenn du sagst, nein, ich will nicht vergeben, das ist Auflehnung gegen Gott. Das muss einfach mal gesagt sein. Pum. Aber Gott will dir nicht Druck aufsetzen, sondern er will dich in Freiheit hineinführen. Und das passiert nur, wenn du im Gehorsam bist. Du kannst nicht selber die Wege entscheiden, wo du gehen willst, damit du in Freiheit hineinkommst, sondern wenn das machst, was Gott sagt. Weil Gott ist der Ursprung vom Leben. Gott ist das Leben. Und nicht jeder Weg führt zum Leben. Aber ich meine, das ist Liebe, das ist willkommen. Hey, komm den Weg, komm auf den Weg, geh den Weg. Gott will den Weg mit dir gehen. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das sogar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen keinen Gefallen haben, keinen Gefallen finden. Das ist so krass. Das ist so fadengrad. Das ist das, was Paulus hier sagt im Römer 8. Hey, Gott kann keinen Gefallen finden an Menschen, die einfach nur ihren Weg gehen, die sich nicht unter seine Herrschaft stellen. Wir singen «Holy, holy», oder Gott ist heilig, aber der heilige Gott, darf er dein Leben anfangen bestimmen? Darf er seine Prinzipien in dein Leben anfangen reinbringen? Oder willst du gleich immer noch selber sagen, wie du dein Leben gestalten willst? Wenn er wirklich so heilig ist, ja, bist du bereit, wirklich das zu tun, was er sagt? Oder ist er in dem Fall gar nicht so extrem heilig? Das sind so Gedanken, die Paulus hier mitgeht. Und er sagt nachher, wie können wir das überwinden? Wie können wir Gott nachfolgen? Wie können wir das Gute tun, wo wir eigentlich wollen, weil wir wissen, im Geist drin, hey, wir sind zu dem berufen. Also du siehst, der Teufel will eigentlich durch Umstände, wo der oder durch Sünde, und darum rede ich heute Morgen über das, weil Sünde ist sehr nah mit der dämonischen Welt verbunden. Und wenn wir Sünde reinlassen, das ist immer wieder eine offene Tür, der Teufel reinkommt und dein Leben kann zerstören. Und ich werde heute Morgen Maria auf die Bühne bitten, komm kurz auf die Bühne. Geben wir ihr einen Applaus, Maria, come on, Maria. Sie wissen zwar nicht, warum sie Applaus geben, aber einfach, dass du bist. Weil du heute Morgen da bist. Maria, erzähl mal. Du hast recht viel erlebt, auch in der geistlichen Welt, der dämonischen Welt, hast du viele Sachen erlebt. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
Es passiert auf verschiedene Arten und Weisen. Wenn ich zum Beispiel für jemanden für Heilung bete, und da die sich auch manchmal einfach Dämonen manifestieren. Und zum Beispiel einmal ist schon vorgekommen, dass in einem Gespräch jemand mir eine Sünde bekennt hat. Und er hat sich auch den Dämon manifestiert und ist gerade ausgefahren, schon nur durch das Bekennen von einer Sünde und das Bereuen. Oder viele habe ich, weil sie auf mich zukommen. Und das sind dann immer eigene Geschichten, wie Gott die Menschen zu mir geführt hat. Und das hat sich in letzter Zeit sehr angehäuft, wo ich habe Dienst hatte für 3 Jahre und dann hat mich Gott dort wie rausgeholt und hat mir wie einen neuen Auftrag gegeben und seitdem hat sich das einfach extrem gehäuft mit Menschen, die Befreiung brauchen. Mhm.
Genau. Also es ist wirklich eine Realität bei dir, du siehst, dass das wirklich passiert, dass Befreiung passiert. Gott hat dir das reingerufen, mega schön, dass du das machst und er hat dir gesagt, Aber der Gehorsam, ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir uns brauchen, dass wir das Leben nicht selber bestimmen, sondern du bist dort wirklich Jesus nachgefolgt. Was ist das, wo du die Erfahrungen bei Menschen, wo du hast vorhin gesagt, die Person hat Sünde bekennt und dann ist der Mann ausgefahren, vielleicht, wie läuft das? Ist das mega scary, krass oder wie ist das?
Es ist verschieden. Es gibt wirklich ruhige, die nicht so dramatisch sind, aber es gibt auch wirklich sehr dramatische, also mit Erbrechen und Schreien, an Boden fallen, manifestieren, verschiedene Dämonenarten, die sich zeigen, von Aggression über Tiergeister und. Also es gibt wirklich eine breite Palette von denen, die sich nachher manifestieren. Und ich habe erlebt, wie Menschen sind frei geworden. Teilweise sehr einfach, mit Bussen, mit Vergebung. Und manchmal will man vergeben, aber man kann nicht, weil es einfach fest wehtut, wenn man Opfer ist geworden. Und da ist einfach so, dass man Gott bitten kann, Herr, bitte hilf mir, ich möchte dieser Person vergeben, aber ich kann nicht, bitte hilf mir. Und dann berührt er ihm das Herz und auf das Mal kann man. Und dann kann man es aussprechen und dann kann er das Herz heilen und dann ist dort Vergebung drin. Und dort kommt dann die Freiheit rein, dass dann eben auch Dämonen müssen ausfahren. Genau.
Die Reihenfolge ist immer, zuerst ist der Wille von Gott tun, wie wir vorhin gelesen haben, oder? Macht das, was Jesus sagt. Siehst du dort wie eine Reihenfolge? Zuerst machen sie das, was Jesus sagt. Sie entscheiden sich zu vergeben und nachher passiert die Befreiung. Oder wie erlebst du es?
Es ist ja so, dass das Reich vom Satan strukturiert aufgebaut ist, also wie das Militär. Und da gibt es Regeln, Ränge und Ordnungen. Die sind nicht einfach so unorganisiert, wie man sich vorstellt. Und dort geht es um Legalitäten. Der Feind ist ein guter Anwalt, er kennt sein Recht und er möchte sich Recht erkämpfen. Und wenn wir ihm das Recht geben, ist eine Art Sünde. Also es gibt natürlich auch Sünden, wo wir selber schuld sind, aber es gibt auch Sünden, wo wir nicht selber schuld sind. Wenn wir Opfer werden von Ritual, von Magie, Zauberei, was auch immer. Und wenn wir unter dem Schutz stehen, kann uns keine Magie und keine Zauberei etwas antun. Aber wenn wir ohne Jesus wandeln und nicht unter dem Schutz stehen, dann kann einem das eben auch erreichen. Und ja, ich sehe dort eine Reihenfolge, wenn man frei werden will, wenn man dämonische Belastungen hat, dann ist sicher Umkehr das Erste und nachher Bussen tun und Vergebung. Das ist so etwas das, was Hauptreihenfolge ist. Mhm.
Wie fühlst du, wenn sich Dämonen wie manifestieren, wenn die aufstehen, wenn die vorkommen? Wie fühlst du in diesem Moment? Löst das Angst aus?
Überhaupt nicht, gar nicht. Weil ich habe die Autorität über jede Macht vom Feind bekommen, das hat Jesus gesagt. Und das ist auch so, das erlebe ich so. Ich habe schon viele Drohungen, von denen wir müssen anhören und Flüche und weiss nicht was, aber ich stehe unter dem Schutz. Und das hat mich nicht können berühren und es hat sich auch nicht in meinem Leben manifestiert, das, was sie haben ausgesprochen. Und genau, darum habe ich keine Angst. Das ist so eine Taktik vom Feind, wie er vorgeht. Zuerst tut er sich einfach verstecken, dass man ihn nicht enttarnt. Und nachher, wenn man ihn enttarnt, versucht er ihm Angst zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann fängt er an manipulieren, um dich zu verunsichern. Und darum ist wichtig, dass du das Wort kennst, was in der Bibel steht, und du dich an dem kannst. Von Gott kannst du führen. Am Schluss des Tages macht es Gott. Wir sind nur Werkzeuge, es ist seine Kraft. Mhm. Und in solchen Momenten sehe ich einfach immer wieder, wie abhängig wir von ihm sind und was für eine Gnade dass das ist und was für eine Kraft und wie mächtig und gut dass er ist. Und einfach ohne ihn geht es gar nicht.
So stark. Was sind die Auswirkungen, wenn Dämonen in einem Leben drinnen wirken? Was sind die Auswirkungen, die du siehst? Oder dementsprechend auch die Auswirkungen, wenn sie rausgehen?
Ich habe erlebt, wie Menschen wieder essen können, wie Menschen wieder trinken können. Ich hatte einen Fall von jemandem, der eine Woche lang nicht essen und 3 Tage nicht trinken konnte. Es wurde dann auch kritisch geworden um das Leben. Mhm. Nachher habe ich erlebt, wie Menschen wieder freiwillig gehen duschen, wo die Mutter wie gesagt hat, hey, das Kind geht wieder duschen. Und sie haben das vorher nicht können. Es ist also mega schwierig da. Menschen, die wieder schlafen können, wieder beten und Bibel lesen. Oder auch keine Albträume haben, spezielle Albträume oder auch keine Manifestationen daheim, also wie zum Beispiel Spuken, sagt man dem, von dem frei werden, die Kette von Sachen, wo man frei wird, ist also lang. Einfach alles das, was einem quält, was einem abhaltet, davon auch mit Gott zusammen zu sein. Ich habe auch so gemerkt, dass die Taktik vom Feind ist, die Menschen davon abzuhalten, Jesus kennenzulernen und Jesus anzunehmen. Und bei denen, die Jesus angenommen haben, davon abhalten, effektiv zu dienen und in die Berufung hineinzukommen. Und überhaupt allgemein sind ihre Aufträge, uns zu quälen.
Krass, zerstören, zu quälen, von Gott wegzubringen. Gott, wenn Gott das Leben ist, wenn sie von ihm weg sind, dann kommen sie weg vom Leben. Krass. Und ist es etwas, wo du jetzt irgendwie speziell eingegriffen bist und Gott eingegriffen hast, oder ist es etwas, wo wir mehr darauf Acht geben sollten?
Also,
Christus, Nachfolger von
Jesus. Ich denke, jeder. Wir sind berufen zur Freiheit und es ist ein Geschenk von Gott. Und Gott sagt, du gehörst zu mir. Und wenn du zu ihm gehörst, dann verhaltest du dich auch wie jemand, der zu ihm gehört. Das ist so, es geht Hand in Hand. Es ist nicht einfach nur für mich, es ist für uns alle. Und es ist ein Geschenk, jeder darf es annehmen. Also ich habe auch solche erlebt, die nicht frei wurden. Solche, die nicht umkehren wollen. Solche, die noch an ihren Begierden klammern. Und ihre Pläne, ihre Träume. Ich will berühmter Musiker werden. Ich will mit den Stars auf die Bühne. Ich hatte so einen Fall gehabt. Die Person ist seit Jahren nicht frei. Ist in der Psychiatrie, unter Medikamenten. Und die Person will einfach nicht, weil die Begierde ist so stark und die Person will die nicht loslassen. Genau, also es liegt schon an uns, will ich mit Gott, will ich seinen Weg gehen oder will ich meinen Weg gehen und machen, was ich will. Wie bin ich an dem dran, dass ich grösser werde in meinem Leben oder dass Gott grösser wird in meinem Leben?
So gut. Das ist der Punkt. Dass Jesus grösser wird, als er geehrt ist. Und er hat den Sieg. Du hast gesagt, Berufung, das wie eine Berufung, der Teufel, die Berufung erstellen. Oder von Christen Berufungen wegnehmen. Oder was ist das? Es sind nur 8, 15 Menschen, was gut geht, was gutes Leben hat. Was könnte der da auch, wie das Ziel sein vom Teufel?
Eben das effektiv dienen. Vor allem jetzt eben bei Neugeborenen, auch bei mir. Auf das Mal merke ich, meine Pflanzen, meine Wohnung, meine Dekoration. Und auf das Mal habe ich viel zu viel Zeit in dem innen verbracht. Der Feind tut mich mit meiner Begierde ablenken von Gottes Reich. Er tut mich so abschweifen. Und es ist ja nichts Böses, meine Pflanzen pflegen. Ich liebe Pflanzen, hat ja Gott erschaffen. Aber wo stelle ich, was ist mein Fokus? Was ist wichtiger? Gott oder eben meine Begierde oder und bei jedem ist es etwas anderes. Sachen, die nicht böse sind, kann man über Gott stellen und das tut den Raum verdrängen, was Gott eigentlich für Pläne für mein Leben hat. Und man lässt dann nicht mehr so genau her, weil man beschäftigt ist mit dem eigenen und nicht mit dem, was Gott geplant hat.
Ja. Wow. Krass. Hey, merci vielmals, dass du das machst und du dich lässt brauchen von Gott, dass du im Nachfolgst einfach reinstehst in etwas, wo du vorher einfach weniger bist drin warst. Und dass du so brennst für das Reich von Gott. Mega cool. Wow. Come on. Gib mir nochmal Applaus. Lass uns am Schluss schauen, wie kannst du jetzt etwas rausbringen aus deinem Leben, oder? Ich glaube, ganz am Anfang dieser Serie hat er gesagt, es schmeckt nach Leben, schmeckt nach Tod. Wenn Beziehungen nicht funktionieren, wenn du schlaflose Nächte verbringst, wenn du krank bist, regelmäßig, wenn Bedrückung da ist, was auch immer. Das sind so Zeichen von, das schmeckt nicht unbedingt nach Leben, nach Wuh! Mega cool, von dem will ich mehr. Und es ist etwas, ein Feind, das in dein Leben reinbringt. Und wie kannst du dort... manchmal gibt es vielleicht einfach ganz strategische Sachen, aber wir haben auch gehört, der Teufel macht das immer wieder über ganz natürliche Situationen und Settings, Familiensettings, Arbeitssettings, was immer. Es kommt ganz natürlich daher, aber dahinter ist immer wieder, er will dich wegnehmen von Gott. Oder? Und wie kannst du jetzt dort anfangen aufräumen? Und das ist eigentlich das Gleiche, wenn du hier einen Müllsack hast und nehmen wir mal das Beispiel, da ist jemandem nicht vergeben, das Thema Vergebung. Das kann etwas ganz anderes sein, es kann eine Sucht sein, es kann irgendetwas sein. Und das ist eigentlich das Gleiche, wenn du Müll in deinem Haus hast. Da hier innen, in diesem schönen, wunderschönen Haus, ist hier einfach Müll drin, oder? Und das sind Alltagssituationen, das sind Sachen, irgendwie Eier und so weiter. Eigentlich alles nichts Schlechtes, aber es ist einfach schlussendlich Müll, wenn es dann rumliegt. Und wenn du das für dich, für deine Seele konsumiert hast, aber irgendwo ist es zu fressen worden für einen Feind. Und was macht der Feind? Er probiert dir, wenn du nicht, aber nicht vergisst, dann bist du da am Anfang, der anklagt. Und sagt, hey, danke, vergebe ich sicher nicht, kommt nicht in Frage. Es geht um einen Lifestyle, es geht um eine Haltung von Vergebung. Und du kannst sagen, nein, mache ich sicher nicht. Und du stellst dich über die Person und klagst am Anfang an. Und jetzt, wenn das Zeug da hier rumliegt, in dir, bei dir daheim, der Müll da hier daheim rumliegt, die Wohnung von außen kann die super gut aussehen. Und du kommst in die Kirche und am Sonntag und präsentierst ein wunderschönes Haus, aber drinnen sieht es eigentlich so aus. Und Gott hat eine andere Vision für dich. Es geht nicht darum, heute Morgen dich zu verurteilen, wenn du Sünde in deinem Leben hast. Aber er hat eine andere Vision. Ich bin noch froh. Das ist nicht die Vision von Gott. Wirklich nicht. Dass dein Haus drinnen so aussieht, sondern er wünscht sich, dass du ein Haus kannst haben, wo Kraft, wo die Auferstehungskraft von Jesus Christus drinnen ist. Wo die Kraft vom Heiligen Geist erlebbar, spürbar ist. Das ist das, was er sich wünscht. Und gegen raus kannst du ein super Haus nach einem super Mensch aussehen, der alles im Griff hat. Aber Jesus interessiert, was drinnen ist. Weil dort fängt es an, indem der Teufel zerstört. Und was passiert, wenn du, wenn der Müll aber nicht vergisst, kannst du mal den nächsten Slide bringen, wenn du durchgehst, was ist denn der erste Schritt, wenn du merkst, hey, da ist kein Leben drin, es braucht eine Begegnung mit Gott, mit Jesus, die Erkenntnis, hey, Jesus ist für dich gestorben am Kreuz, er hat dir vergeben. Und er ist nicht dein Ankläger heute Morgen, er ist nicht der, der dich verurteilt, sondern er ist der, der dich vergeben will. Mit dem fängt es an. Das Zweite ist, dass du gehorsam bist und dass du sagst, ich vergebe. Dass der Müll nicht länger rum ist, das ist wie ein Müll, oder? Und dass du sagst, ich vergebe dir eine Person, die mir hat Unrecht angetan, vielleicht in der Vergangenheit, als Kind, als Chef, Frau, was immer, ich tue dir einfach vergeben. Und du tust den einpacken. Du entsorgst den Müll. Es kann sein, deine Sucht, es kann sein, was auch immer. Irgendein Verhalten, wo du merkst, das entspricht nicht dem Willen von Gott. Und hier bist du nicht mehr ein Jünger, agierst nicht mehr als ein Jünger von Jesus, der das macht, was er sagt, sondern du machst das, was du sagst. Und dann der dritte Punkt ist, dass du selber Vergebung annimmst. Du nimmst Vergebung an von Gott für deine Fehler, die du gemacht hast, dass du in dem drinnen bist. Es geht nicht darum, dass du aus eigener Leistung dein Zeug machst, irgendwelche Pampers drinnen, gell? Es geht nicht darum, dass du aus eigener Leistung dieser Person gehst, einfach vergeben, sondern du tust Gott um Vergebung bitten, dass er dir vergibt, dass du einen falschen Weg gegangen bist. Du bittest um Vergebung, auch du brauchst Vergebung. Und wenn jemand dir etwas getan hat, wenn du nicht vergisst, dann laufst du nicht im Willen von Gott. Und das braucht Vergebung. Und indem du dieser Person vergisst und dann selber Vergebung aussprichst, fährst du die Müll auf ausräumen. Und dann haben wir vorher gehört, es gibt manchmal Situationen, wo du vielleicht selber gar nichts dafür können. Wo du selber gar nicht verschuldigt hast. Und es ist in deinen Vorfahren, deine Eltern, Grosseltern usw. Dort sind die Sachen passiert, wo du gar nicht hast können machen, weil es dir noch gar nicht gegeben hat. Aber du trägst Konsequenzen von ihren falschen Entscheidungen. Es kann sein Scheidungen, es kann sein eben Alkoholismus, es kann sein irgendwelcher Spiritualismus, irgendwelche krummen Wege, die nicht dem Willen von Gott entsprechen. Und du tust einfach stellvertretend um Vergebung beten, weil du fährst, Gott hat eine andere Vision. Wir gehen immer vor einer Vision. Es geht nicht darum, dass du jetzt christlich sozialisiert wirst heute Morgen, dass du lernst, wie musst du dich korrekt verhalten. Es geht darum, dass Gott ein grösseres Bild hat mit deinem Leben. Und das ist nicht, Gott hat nie das Bild gehabt, das vielleicht deine Vorfahren erlebt haben. Das Leben als, vielleicht waren sie sogar Christ gewesen. Aber sie haben sexuelle Unreinheit drin gehabt. Ich kenne Personen, die sind vom Glauben komplett abgekommen. Sie haben sich abgewendet von Gott. Warum? Weil Christen, sogenannte Christen, irgendwo sexuell unrein waren, weil sie Missbrauch erlebt haben. Und dann alles unter einem frommen Deckel. Das ist brutal. Aber so ist der Teufel. Der ist erbarmungslos. Das interessiert ihn nicht, wie es dir geht dabei. Der will einfach zerstören. Verstehst du? Und der, die Sachen, das heisst nicht, dass du jetzt sagst, ja, alles ist gut, was sie gemacht haben. Aber der Fakt ist, du sagst, du lässt das Reich von Gott in dein Leben, in deine Familie, in den neuen Stammbaum, der aus dir wird entsteht, du lässt dir das Reich von Gott rein. Es ist eine bewusste Entscheidung, die du musst treffen musst. Weil sie haben die falsche Entscheidung getroffen, sie können sie vielleicht nicht mehr rückgängig machen, aber du bist wieder eine neue Person, die Jesus nachfolgt und du kannst wieder neue Entscheidungen treffen. Also entscheidest du dich, um Vergebung zu beten, was dir passiert ist, stellvertretend. Und du, nächster Punkt, als nächstes Leid bringen und du machst nachher einen Tausch am Kreuz. Also du nimmst all den Müll Und das braucht manchmal Zeit. Und wir haben es gehört, du kannst es vielleicht nicht aus deiner eigenen Kraft. Und der Wille von Gott zu tun, ist manchmal schwierig. Jemandem zu vergeben, der dir Leid angetan hat, wenn du seelisch verletzt bist, tief verletzt, das ist brutal schwierig. Menschlich gesehen ist es gar nicht möglich. Ja, ich bin einverstanden. Das ist nicht möglich. Das kannst du nicht. Aber der Punkt ist, als Nachfolger von Jesus hast du den Heiligen Geist, der dir hilft, deine Seele, wo Heilung hineinbringt. Und du fährst einfach vergeben. Und du tust entscheiden, ich will vergeben. Ja, aber ich kann nicht, ich will nicht. Und das nervt dich. Und dann kommt plötzlich die Wut raus. Und du weißt, es stimmt nicht. Die Wut ist nicht im Willen von Gott. Und dann betest du, Heiliger Geist, hilf mir. Ich will, aber ich kann nicht. Hilf mir in Schwäche. Das ist der Punkt. Dann passiert wahre Umkehr. Es ist so schwierig, diesen Weg zu gehen, Jesus. Freunde, es gibt nur einen Weg, der zu Jesus führt. Es gibt nur einen Weg, der zum Vater führt. Es ist Jesus. Und es gibt nur einen Weg, wo wir ein Leben leben, das heilig ist. Und das heisst nicht, Gott will dich weiterbringen, als ich nur dir deine Sünden vergeben. Er will dich frei machen. Verstehst du? Und wie viele gibt es Christen, die vielleicht vergeben ist, vergeben, die Sünden sind dir vergeben? Ja, immer wieder, jede Sünde. Aber du bist noch nicht frei. Und Gott hat eine andere, eine größere Vision mit deinem Leben. Er will dich frei machen. Wirklich frei. Wirklich, wirklich, wirklich frei. Das ist seine Vision. Es geht nicht darum, um leisten, sondern dass du in Freiheit kannst reinkommen, durch Kraft vom Heiligen Geist. In dem sagst du, ich schaffe es nicht, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. Das ist eine ganz andere Dimension. Und dann kommt der Tausch am Kreuz. Und du bringst den Müll. Und manchmal sage ich mir, lass doch den Müll auf der Seite. Ich sage immer, bring den Müll zu Jesus. Ich kann schon zu Jesus kommen und sagen, hier habe ich echt den Müll, hier habe ich meine Vergangenheit, aber Jesus, ich komme jetzt zu dir und super, super, vergisst du mir. Und schön, okay, tschüss, ich gehe wieder arbeiten. Und dann nimmst du den Müll wieder mit. Das ist das, was viele machen. Aber das ist nicht die Vision, die Gott für dein Leben hat, sondern er sagt, hey, bring mir den Müll, bring ihn zum Kreuz. Wenn du hier morgen in die Kirche kommst, bring den Scheiß vor das Kreuz. Wirklich, ich sage es extra so, weil manchmal ist es wirklich einfach, es ist schwer, es ist mühsam, es ist herausfordernend. Und wir leben in dieser Sünde und ich kann sie nicht aus meinem Leben raus tun. Und Jesus sagt, bring sie. Und dann bringst du sie zu Jesus und dann machst du ihn einen Tausch. Achtung. Das ist das Prinzip Nummer eins, dass du im Sieg leben kannst. Viel Lödermüll, aber nehmen nichts Neues mit. Und dann kommst du mit und dann kommt sie und dann tut alles wieder durcheinander mischen. Und dann siehst du wieder den Chef, nachher. Nährst du wieder ab dem Chef, oder? Ja, aber jetzt haben sie doch hergetan, aber er nervt mich gleich. Darum ist es so entscheidend, dass du hier einen Tausch machst. Was tauschst du am Kreuz? Ich habe dir nicht gegeben, Geist von Furcht, sondern von Liebe, von Kraft, von Besonnenheit. Also Geist von Liebe. Jesus, ich nehme den Geist von der Liebe heute Morgen. Ich nehme den Heiligen Geist, hilf mir. Ich finde den Chef so blöd. Meine Seele findet den Chef so blöd. Aber du findest ihn gut und du hast einen guten Plan mit ihm. Schenk mir deine Liebe. Ich kann ihn nicht lieben. Schenk du mir seine Liebe. Und ich liebe den Chef. Im Namen von Jesus. Und meine Seele, du liebst den Chef im Namen von Jesus. Und das ist das, was Jesus mir dazu bestimmt hat. Weißt du, ich meine? Und plötzlich kommt eine Freiheit in dein Leben rein. Crazy. Die ist nicht von dieser Welt. Und dann lebst du ein Leben im Sieg. Als Nachfolger, als Nachfolgerin von Jesus. Und jetzt ist die Frage, jetzt hast du gesehen, jetzt hast du hier noch grusige Ratten. Die Ratten sind eigentlich die Dämonen. Was machst du, wenn du Ratten rausbringen willst aus seinem Keller? Du kannst sie anschreien, kannst eine Katze rein tun, kannst einen Hund rein tun, kannst irgendwie irgendetwas machen. Was machst du, wenn du Ratten hast im Keller? Es bringt alles nichts, wenn du das machst. Wenn du Ratten im Keller hast, dann musst du eigentlich zuerst von den Müll aufräumen. Das haben wir jetzt gemacht. Du bringst den Müll her. Als Kreuz. Machst einen Tausch und dann hast du eine saubere Wohnung. Und jetzt hat sich vielleicht ein Geist eingenischt, eine dämonische Macht eingenischt in dein Leben hinein. Unvergebenheit, eben Sucht, all diese Sachen haben sich eingenischt. In dem Moment, wo kein Müll mehr rum ist, wird es so viel einfacher, denen zu sagen, du gehst jetzt raus. Wie machst du das? Du sagst, du gehst von der Sucht im Namen Jesus, du gehst jetzt raus. Ich binde deine Macht, du redest zu dem Geist. Du sagst nicht, Gott, bitte mach das, er hat schon lange gemacht. Am Kreuz hat er schon lange gemacht, was er können machen. Er kann nicht mehr machen. Und er macht auch nicht für dich, das musst du machen. Und du sagst, du redest zu dem Geist und sagst, du gehst von der Furcht, du gehst von der Wut, du gehst von der Unvergebenheit, du gehst was immer auch in deinem Leben vorkommt, so eine grusige Ratte. Und du sagst, im Namen Jesus verschwind. Du hast hier nicht mehr zu suchen. Du hast in meinem Leben nicht mehr zu suchen. Ich bin ein Sohn, eine Tochter von Gott. Es geht um die Identitätsfrage, verstehst du? Es geht hier nicht mehr um das Leisten, dass du ein besserer Christ wirst. Es geht darum, dass du in die Vision hineinkommst und Gott für dein Leben hat, das Leben in Freiheit, die Abhängigkeit von ihm, in dem, dass du sein Willen tust. Ist nicht wunderschön, so einen Gott zu haben, der für dich ist? im 1. Johannes, ich werde mit dem schließen, im 1. Johannes lesen wir, wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Das sind krasse Worte. Wer sich gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Und wie manchmal tun wir uns gegen Gott auflehnen? Und wir bringen es zusammen, probieren es zusammenzubringen. Ja, aber Gott liebt mich ja. Aber du lehnst dich auf. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Gott hat seine Werke zerstört. Darum ist er in die Welt hineingekommen. Die Frage ist, willst du mithelfen oder willst du den Teufel in deinem Leben Zerstörung reinbringen? Das ist die Frage. Er hat eine Vision, Gott hat eine Vision für dein Leben. Eine Vision im Sieg von Leben, von Überfluss. Ein Leben in Freiheit, das ist sein Plan. Und wenn du all diese Schritte durchgehst, dann wirst du wirklich frei. Frei von all diesen Mächten, all diesen Sachen, die uns hindern, von Gott näher zu Gott zu kommen. Römer 13, 14 steht, lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen. Dein ganzes Leben. Nicht nur ein Teil. Nicht nur sagen, Halleluja, ich bin gerettet und ja, für alles andere gibt mir noch Sünde. Nein, es ist deine Verantwortung, dass du Sünde nicht tolerierst in deinem Leben. Und was du tolerierst, das kultivierst. Wenn du Sünde tolerierst, dann kultivierst du Sünde. Meine Frage heute Morgen ist, willst du das? Oder willst du es bringen? Als Kreuz. Gott hat so viel mehr für dein Leben parat, als dass du Sünde tolerierst. Im Moment fühlt es sich angenehm an. Aber langfristig wird es dich zerstören, wird sie von Gott wegführen. Und ich werde dich heute Morgen einladen, in aller Liebe, in allem Respekt, nicht verurteilend, aber ich werde dir, indem ich dir die Vision mitgeben für die Freiheit, die Gott in deinem Leben hat, werde ich dich einladen, steh mit mir auf. Und sing nachher am Schluss nochmal den Song «I have decided to follow Jesus». Wir werden ganz bewusst singen. Und vielleicht kannst du heute Morgen mit mir die Ratte aus deinem Leben rauskicken. Vielleicht merkst du, du hast schon vergeben, aber es ist irgendwo noch so eine dämonische Macht drin. Dann kannst du es mit mir rauskicken. Vielleicht geht es darum, dass du jemanden vergisst. Vielleicht geht es darum, dass du den Müll fährst, aufräumen. Es ist vielleicht ein Prozess. Vielleicht sagst du einfach heute Morgen, Gott, ich kann noch nicht. Ich bin noch nicht an diesem Punkt. Gott gibt dir schon Zeit. Der Teufel gibt dir auch Zeit, gell? Das musst du wissen. Der hat Zeit. Und Gott ist in dem Sinn pressiert, dass du dein Leben veränderst, weil es dich langfristig zerstört. Und darum ist er pressiert, dass du es heute machst. Das ist sein Ziel. Aber es kommt nicht mit Druck, es kommt mit Liebe. Verstehst du? Das ist gewaltig. Das ist unser Gott, den wir haben. Wenn wir das machen, was er sagt, es kommt so eine Freiheit hinein. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns befreit hast von dieser Macht, von der Sünde, von der Macht von Dämonen. Danke dir, dass du uns die Autorität gegeben über Dämonen. Danke, dass wir diesen Mond rauskicken. Und du siehst, Jesus, dort, wo ich noch nicht ready bin, Jesus, dort, wo ich Sünde noch zulasse in meinem Leben, wo ich sie toleriere, und ich bete wirklich, Heilige Geist, dass du mir das aufdeckst jetzt. Deck uns auf, dort, wo wir Sünde haben, wo wir uns das vielleicht gar nicht bewusst sind. Ich rede jetzt zu jeder Person. Und hilf dir, dass wir uns anfangen auflehnen, nicht gegen dich, aber gegen die Sünde. Vater, ich bete um Vergebung, dort, wo wir gleichgültig waren. Ich bete um Vergebung, dort, wo wir die Sünde toleriert haben und sie einfach zerstören und wo wir plötzlich so kalt werden dir gegenüber, wo wir nicht wirklich die erste Liebe haben. Und ich bete heute Morgen, dass du mir hilfst, die Sünde zu entlarven, sie rauszutun und jede Macht zu binden. Jesus, wir kommen zu dir heute Morgen. Ich entscheide mich, dir nachher zu folgen. Ich wende mich bewusst von dieser Sünde ab in meinem Leben. Ich wende mich von dieser Sünde ab und ich spreche jedem Geist. Du musst jetzt gehen im Namen von Jesus. Geist von Depression, du musst jetzt gehen. Geist von Wut, Geist von Opferhaltung, du Geist von Lästern, du Geist von Mammon, du Geist von Humanismus, der Mensch ist im Zentrum. Du musst verlassen. Und ich stelle mich ganz bewusst um das Kreuz von Jesus Christus und ich folge ihm nachher. Ich bestimme nicht länger, was ich mit meinem Leben mache, was ich herführe, sondern ich folge dir nachher, Jesus.